Hallo und herzlich willkommen. Sie hören einen Podcast der ADO, der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie. Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie. Herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast. Passend zur Sommerzeit und Ferienzeit beschäftigen wir uns heute mit dem wichtigen Thema Sonnenschutz. Zu Gast ist Frau Professor Carola Berking. Sie ist Direktorin und Chefärztin der Hautklinik an der Uni in Erlangen. Herzlich willkommen, Frau Berking.
Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schöne digitale Grüße aus Erlangen.
Frau Berking hat als klinisch-wissenschaftlichen Schwerpunkt Hautkrebs und sie ist auch seit vielen Jahren in verschiedenen Fachgremien zum Thema UV-Strahlung und Sonnenschutz vertreten. Sie wird heute die Fragen beantworten, die uns dazu erreicht haben. Frau Berking, viele Unsicherheiten gibt es wohl zum Thema Sonnencremes. Das hat man aus den Fragen gesehen. Zum Beispiel gab es eine Frage, es heißt, dass der Lichtschutzfaktor 20 95% der Strahlung abhält. Bei Lichtschutzfaktor 50 sind es nur um 3% mehr. Und ob dann auch ein Lichtschutzfaktor 20 generell ausreichen würde. Können Sie uns zum Start vielleicht kurz erklären, was denn der Lichtschutzfaktor überhaupt bedeutet und was hinter dieser Frage steckt?
Ja, gerne. Also Lichtschutzfaktor heißt ja einmal, wie viel länger man sich in der Sonne aufhalten kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, nach Auftragen dieser entsprechenden Sonnencreme. Und 20 würde dann bedeuten, man kann sich 20 mal länger in der Sonne aufhalten. Wenn also einer ohne Sonnenschutz nach 5 Minuten schon einen Sonnenbrand bekommen würde, würde er mit dem Sonnenschutzcreme erst nach 5 mal 20 Minuten, also nach 100 Minuten, einen Sonnenbrand. Das bezieht sich also hauptsächlich auf das UVB, was den Sonnenbrand verursacht. So. Jetzt ist tatsächlich richtig, wenn man den Lichtschutzfaktor, die Sonnencreme, wie empfohlen mit 2 Milligramm pro Zentimeter Quadrat flächig und dick auf die Haut aufträgt, hält es tatsächlich schon einen hohen Prozentsatz, 95% der Strahlung ab. In Praxis aber, das hat man Studien gemacht, trägt man in der Regel viel weniger auf die Haut auf. Ne? Man ist etwas weniger gründlich, man nimmt weniger dick die Creme. Und so hat man im Durchschnitt nur ungefähr 0,5 bis 1 Milligramm pro Zentimeter Quadrat. Das ist aber dann nicht damit dann nur die Hälfte des Lichtschutzfaktors, sondern das ist jetzt exponentiell dann wieder weniger, sodass beispielsweise man dann, wenn man sich die Sonnenschutzcreme aufträgt, von Lichtschutzfaktor 30 zum Beispiel, aber nur halb so gut und dick aufträgt wie in den Messstudien durchgeführt, hat man am Ende nur einen realen Lichtschutzfaktor von 5,5. Und das bedeutet im Rückschluss lieber einen höheren Faktor nehmen, weil man ohnehin, der sich wieder reduziert durch das ungenügende Auftragen. Außerdem reduziert sich es auch oft nochmal durch Abnutzung, also beispielsweise Schwitzen, Abrieb durch Kleidung oder Wasserkontakt. Das ist auch der Grund, warum wir empfehlen, nachzucremen, nachdem man im Wasser war, nachdem man sich abgetrocknet hat oder überhaupt nach 2-3 Stunden, wenn man auch geschwitzt hat, um eben diesen Lichtschutzfaktor möglichst so hoch aufrecht zu erhalten.
Das bedeutet, dass das Nachcremen die Schutzwirkung schon verlängert, aber nicht um den gleichen Faktor wie zu Beginn. Oder wie ist es mit dem Nachcremen?
Ja, das Nachcremen sollte nicht zu dem Trugschluss führen, dass wenn man jetzt 20 aufträgt und dann nachher nochmal 20, dass man dann in Summation 40 mal länger in der Sonne bleiben kann. Also nicht 20 plus 20 gleich 40. Es geht nur darum, dass diese 20 eben auch weiterhin noch wirkt.
Also eher um die Lücken zu schließen, die sich dann ergeben durch das Schwimmen oder durch die Kleidung. Und die Empfehlung ist auch auf jeden Fall so hoch wie möglich, um dann eben diesen anderen Verlust oder auch durch das dünne Auftragen auszugleichen.
Ja, also ich kann auch noch einen interessanten Beitrag liefern für eine Studie, die man auch mal gemacht hat. Da haben sogar Snowboarder, die sich in hoher Höhe dann mal 5 Stunden im Rahmen ihres Sportes in 2500 Meter Höhe aufgehalten haben. Und die haben im Halbseitenversuch auf der einen Seite Lichtschutzfaktor 50 und auf der anderen Seite Lichtschutzfaktor 85 genommen. Und das waren 56 Snowboarder. Und siehe da, nach diesen Stunden hatten immerhin 8 der 56 einen Sonnenbrand auf der Seite mit Lichtschutzfaktor 50, aber nur einer der 56 mit dem Lichtschutzfaktor 85. Also doch, ist diese Unterschiede sind auch schon Unterschied. Und insofern bin ich eher auch einer, der dazu rät, eher zu einem höheren Faktor zu greifen.
Sind denn die zugelassenen UV-Filter, die wir haben, sicher? Oder umgekehrt ist die Frage, gibt es welche, die man meiden sollte?
Also es ist so, dass alle Sonnenschutzfaktoren in Sonnencremes in der EU zugelassen sind, beziehungsweise die mussten auch sich einer Prüfung unterziehen. Es ist nicht so, dass jede einzelne Sonnenschutzcreme sich einer Prüfung unterziehen muss, aber eben die Inhaltsstoffe. Und da gibt es eben eine Positivliste von 30 Filtersubstanzen, die ein Komitee, ein sogenanntes Scientific Committee on Consumer Safety, erstellt hat, aufgrund von toxikologischen Daten, die sie zu den verschiedenen Substanzen haben. Wenn die nicht genug dazu haben, würden sie auch Studien sogar dazu nachfordern. Sodass wir davon ausgehen können, dass alle Sonnenschutzprodukte, die in der EU vertrieben werden, sicher sind, weil dort nur diese, also aus der Liste dieser 30 UV-Filtersubstanzen, diese Stoffe beinhalten.
Ist diese Liste denn öffentlich einsehbar? Also wenn ja, gleich die Frage, können Sie sagen, wo? Oder haben Sie das gerade verfügbar, wo man die sehen kann?
Also ich kann jetzt nicht ganz genau die Website sagen, aber es gibt zum Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung, wo man die Website mal checken kann, die dann sicher einen Link hat für diese Liste der SCCS.
Okay, super, vielen Dank. Jetzt kam noch mal die Frage auf, es gibt ja Sonnencremes für Kinder. Also wenn man Kinder hat und man kauft Sonnencreme, möglichst hoher Lichtschutzfaktor für die Kinder. Die Frage, ist das auch für Erwachsene geeignet, beziehungsweise umgekehrt? Also was steckt denn da dahinter, dass es eben spezielle Sonnencremes für Kinder gibt, beziehungsweise dann natürlich auch für Erwachsene? Kann man die unbedenklich für beide verwenden?
Also jede Sonnenschutzcreme für Kinder ist selbstverständlich auch für Erwachsene unschädlich und geeignet. Sie unterscheiden sich halt oft, dass in den Sonnenschutzcremes für Kinder, speziell Kleinkinder, der Anteil der mineralischen UV-Filter deutlich höher ist, also der physikalisch wirksamen, die ja die UV-Strahlung eher reflektieren und nicht zu viel oder gar keine chemischen Substanzen beinhaltet. Das ist aber wiederum oft dann kosmetisch nicht so sehr schön, weil man dann diesen Weißeleffekt hat. Man sieht also die Creme auch noch Minuten bis Stunden nach dem Auftragen und sie zieht nicht so gut ein wie die neueren Produkte mit noch mehr chemischen Anteilen. Außerdem wird auch bei Kindern darauf geachtet, dass es duftstofffrei ist, zum Beispiel, was vielleicht der Erwachsene sogar eher möchte. Bei Erwachsenencremes wiederum gibt es Produkte, die auch Pigmente manchmal mit eingearbeitet haben, also quasi so ein bisschen Make-up, dass also gleich die Frauen sich gleichzeitig auch damit abdecken können mit der braunen Creme. Das ist natürlich für Kinder absolut ungeeignet. Das macht eher Flecken und das brauchen die gar nicht. Da würde ich also dann vice versa nicht empfehlen.
Sie haben die mineralischen Filter ja auch gerade schon angesprochen. Da ist so die Filter in den Sonnencremes, da wird jetzt viel darüber diskutiert, dass die schädlich wären für das Meer und ob mineralische Filter denn generell besser sind. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, wie so oft, wenn dann mal eine Studie mit einer Hypothese veröffentlicht wird, wird das gerne öffentlich wirksam dann auch aufgegriffen, diskutiert und dann gibt es sogar gleich noch werbewirksame Produkte, wo gleich mal draufsteht, mehr unschädlich. Also da möchte ich zu sagen, es ging ja hier hauptsächlich um das Bleichen der Korallenriffe und das Absterben der Korallen. Man muss hier sagen, dass doch der Klimawandel, die Umweltverschmutzung, die Plastikpartikel ein ganz großer Faktor sind für das Absterben der Korallenriffe und es längst nicht nachgewiesen ist, dass es jetzt gerade die Sonnenschutzcremes sein sollen, die zum Absterben dieser Riffe führen. Also da gibt es, glaube ich, viel größere und schlimmere Umweltfaktoren, die Überwärmung der Meere als ein Beispiel vom Klimawandel, wo wir uns darauf konzentrieren sollten, das einzudämmen. Sodass in der Summe ich nicht empfehlen kann, aufgrund dessen jetzt die Präparate zu verändern oder gar keine Sonnenschutzcremes mehr zu verwenden.
Also nicht aus falschen Gründen jetzt auf den Sonnenschutz zu verzichten. Das auf keinen Fall. Ja. Kann man denn, wenn wir jetzt zum Beispiel einen niedrigen UV-Index haben, auch ohne Sonnenschutz raus? Vielleicht können Sie in dem Zusammenhang auch den Begriff UV-Index nochmal kurz erklären für unsere Zuhörer, was das überhaupt ist. Und wenn ja, und dann gibt es eben einen UV-Index, bei dem man oder Sie jetzt als Expertin empfehlen oder befürworten, ohne Sonnenschutz rauszugehen.
Ja, der UV-Index, UVI, ist ein internationales Maß für die Bestrahlungsstärke der Sonne, sprich der Ultraviolettstrahlung. Und zwar wenn der angegeben wird, geht man für die stärkste solare Strahlung um die Mittagszeit aus, die erwartet wird. Also das wird ja auch, und wir wünschen uns, dass das auch noch zunimmt, im Rahmen von Wettervorhersagen zum Beispiel angegeben. Und das sind ganzzahlige Größen, nach oben offen. Allerdings ist so die Skala 0 bis 11 so eine übliche. Wenn der Faktor 0, 1 oder 2 ist, ist er so niedrig, dass wirklich kein Schutz erforderlich ist. Aber ab 3 geht es schon los. Und ab 8 ist in jedem Fall ein UV-Schutz empfohlen. Allerdings, wie der sein sollte und ob schon ab 3 man einen UV-Schutz auftragen sollte, ist natürlich individuell vom Hauttyp abhängig. Also Hauttyp 1, hellhäutige Menschen sollten viel schneller zu Sonnenschutz greifen als dunkelhäutige Menschen. Dann die erwartete Dauer, in der man sich in der Sonne aufhält, die Höhe. Wir wissen alle, in den Bergen oben ist der UV-Index ja deutlich höher als in tiefen Lagen. Und dann die Art der Aktivität draußen. Ne? Ist man nur wenig bekleidet, macht Sport draußen, ist das ja auch was anderes, als wenn man in voller Kleidung zur Arbeit geht und sich ohnehin dann nur wenig der Sonne aussetzt.
Also immer individuell entscheiden, aber die Tendenz eher eben mehr Sonnenschutz oder mehr Sonnencreme und auch einen höheren Lichtschutzfaktor als zu wenig.
Ja.
Zusammenfasst.
Und da ist so die Richtgröße, also hoch gilt ab 6, 7 und sehr hoch ab 8. Ja, und extrem ist dann 11 und höher. Das haben wir in unseren Breiten hier nicht. Aber 6, 7, 8, das erreichen wir jetzt auch jetzt zu diesen Zeiten durchaus.
Und jetzt kam noch eine Frage oder eigentlich zweimal sogar die Frage aus den Kreisen. Wir haben jetzt von der Selbsthilfegruppe, von der Patientengruppe diese Fragen bekommen. Was ist denn dran an der These, dass Sonnencreme sogar schädlich ist, also krebserregend oder Hautkrebs auslöst?
Das kommt daher, dass es epidemiologische Studien gibt, international, zum Teil auch, glaube ich, aus den USA, die plötzlich, also in einzelnen Studien, gezeigt haben, dass Sonnencreme-Benutzer mehr Hautkrebs haben als Nicht-Sonnencreme-Benutzer. Das ist aber eine Assoziation, die man natürlich dann nochmal hinterfragen muss. Was bedeutet das? Sonnencreme-Benutzer sind in der Regel auch diejenigen, die einen helleren Hauttyp haben und dann sowieso schon mal häufiger Hautkrebs entwickeln als die dunkelhäutigen. Eine andere Theorie ist, dass diese Menschen sich in falscher Sicherheit wähnen, wenn sie Sonnenschutzcreme benutzen und dann umso länger wiederum doch in der Sonne sind. UVA-Strahlen beispielsweise machen ja nicht den Sonnenbrand, aber eben doch Schäden in der Haut bis zum Hautkrebs. Und mit einem Schutz vor Sonnenbrand durch die Sonnenschutzcremes setzt man sich dann um ein Vielfaches mehr dann schon auch der UVA-Strahlung aus. Das könnte also auch mit ein Grund sein. Und dann ist die Diskussion noch zu Vitamin D, also bei wirklich ganz strikten Sonnenschützern, die also sich nie der Sonne aussetzen und wirklich immer ganz blass bleiben, kann es durchaus sein, dass es zu einem Vitamin D-Mangel kommt. Denn in der Haut wird Vitamin D nur dann produziert, wenn UV-Strahlung auch auf die Haut kommt. Und da war dann die Theorie, okay, vielleicht haben diese Sonnencreme-Anwender einen verringerten Vitamin-D-Spiegel und das wiederum macht sie vielleicht empfindlicher zu Hautkrebs. Aber in der Summe muss man sagen, weiterhin schützt Sonnencreme ganz klar vor Pigmentflecken und vor Hautkrebs, weil es schützt vor Sonnenbrand und wir wissen ganz klar, die Assoziation Sonnenbrand und Hautkrebs ist, sodass nicht diese einzelnen Beobachtungen gleich einen Trugschluss haben sollten, Sonnencreme ist an sich schädlich, sondern der bewusste Umgang mit Sonne und Sonnencreme wird von uns empfohlen. Wir haben auch mittlerweile genaue Empfehlungen rausgegeben, was die Vitamin D-Produktion der Haut betrifft. Das kann man nachlesen auf der Website des Bundesamts für Strahlenschutz. Die sind nämlich die Initiatoren für das sogenannte UV-Schutzbündnis. Das UV-Schutzbündnis ist ein Zusammenschluss von etwa 20 Gesellschaften, Organisationen und Behörden, unter anderem auch Hautärzte, Augenärzte, Ernährungswissenschaftler, Meteorologen. Auch ich bin da als Hautärztin und Vertreterin der ADO dort Mitglied. Und da haben wir ein Pamphlet, ein Papier herausgegeben, was wir gemeinsam konsentiert haben, wo wir sagen, ja, für eine ausreichende Vitamin-D-Produktion reicht es, wenn man in den Sommermonaten 2 bis 3 Mal pro Woche sich ohne entsprechenden Sonnencremeschutz, und zwar nur Gesicht, Arme und Hände, in der Sonne aufhält, und zwar je nach Hauttyp eine halbe MED. Also das bedeutet die Hälfte der Zeit, wo man sonst einen Sonnenbrand kriegen würde. Wenn also ein Hellhäutiger nach 10 Minuten schon ohne Schutz Sonnenbrand kriegt, sollte er sich dann 5 Minuten 2 bis 3 Mal pro Woche mit diesen unbedeckten Körperstellen in der Sonne aufhalten. Dann müsste er nach den allgemeinen Berechnungen genug Vitamin D produzieren und dann auch seine Speicher auffüllen, die ihn dann auch wieder über den Winter bringen.
Okay.
Problematisch sein sollte oder aber man sich da unsicher ist und eher Bedenken hat, auch bei seinen Kindern vielleicht, dass da ein Vitamin-D-Mangel besteht, kann man das mit seinem Arzt oder Kinderarzt besprechen. Man kann auch den Vitamin-D-Spiegel im Blut messen. Sollte der dann unter einen bestimmten Grenzwert gefallen sein, muss man jetzt nicht unbedingt deshalb sich dann morgen gleich in der Sonne braten. Das würden wir niemals empfehlen, ja. Sondern dann kann man auch ganz einfach Tabletten schlucken, Vitamin-D-Tabletten, um den Speicher wieder aufzufüllen.
Genau, also da lieber das Vitamin-D substituieren, das ist ja auch eine Möglichkeit, ja.
Ja.
Ja. Und die Empfehlung gibt es beim UV-Schutzbündnis, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir würden die Webseite dann unter dem Podcast als Link nochmal zur Verfügung stellen, sodass die Hörer unseres Podcasts sich dort nochmal auch selber einlesen können in das Thema. Das heißt, es gibt Empfehlungen, ich sage jetzt mal für die Normalbevölkerung, auch für Kinder. Gibt es denn dort auch Empfehlungen speziell für Hautkrebspatienten? Ist das auch berücksichtigt oder ist das anders bei Hautkrebspatienten?
Also Hautkrebspatienten haben, egal jetzt welchen Hautkrebs sie hatten, ein statistisch erhöhtes Risiko, wieder Hautkrebs zu entwickeln. Bei Melanom auf das Doppelte. Das heißt, sie haben schon mehr Risiko für Hautkrebs und sollten umso bedächtiger sich schützen, um noch weitere UV-Schäden zu bekommen. Und insofern ist einfach für die der besondere Schutz wichtig, aber auch jetzt nicht, sag ich mal, ein hysterisches aus der Sonne bleiben. Ne? Also wir wissen ja auch alle die guten Effekte von einem schönen Sonnentag, wo man draußen Sport treiben kann und schwimmen gehen kann. Das ist gesund und wichtig, auch für die Seele. Und das würden wir auch den Hautkrebspatienten empfehlen. Nur, dass sie eben, so wie jedem anderen wir das auch empfehlen, unbedingt aufpassen sollten, dass sie nicht noch neue Sonnenbrände sich selber zutun und damit ihre Schäden in der Haut noch mal vermehren.
Also nochmal zusätzlich verstärken. Also auf jeden Fall auch gut eincremen, auch im Gesicht. Also wie ist zum Beispiel, wenn jetzt, wir haben über den UV-Index schon gesprochen, also in einer sonnenärmeren Zeit, sollten sich denn Hautkrebspatienten generell mit einem Lichtschutzfaktor eincremen? Also zum Beispiel auch in der Tagescreme gibt es ja ganz häufig mittlerweile. Würden Sie das empfehlen?
Nein, das muss nicht unbedingt sein. Wenn es niedrigen UV-Index hat und man auch normal bräunen kann, muss man jetzt nicht nur, weil man Hautkrebs hatte, täglich Sonnenschutzcreme benutzen. Ne? Also das kann man genau wie bei den anderen Menschen auch dosieren, abhängig von der Länge und der Art und der Tageszeit und Jahreszeit und Höhe, wie man rausgeht. Allerdings ist es in der Regel auch nicht schädlich, wenn man jetzt sozusagen einmal mehr die Sonnencreme aufgetragen hat. Es ist ja eher das Gegenteil. Es ist ja für viele eher unangenehm, weil es fettig ist, weil es bappt, weil es Flecken macht am Auto, die nicht mehr weggehen. Da kann ich nur sagen, es gibt ja eben eine unheimliche große Hülle und Fülle an verschiedenen Sonnenschutzprodukten. Und die unterscheiden sich weniger im Lichtschutzfaktor, denn wenn Lichtschutzfaktor 50 plus draufsteht, ist auch Lichtschutzfaktor 50 plus drin. Wo sie sich unterscheiden, ist in der Galenik, das heißt in den Stoffen, worin die Filtersubstanzen gelöst sind. Ja, also es gibt nicht nur Cremes, es gibt Lotionen, es gibt Fluids, Gele, sogar Sprays. Ja? Das heißt, die Konsistenz ist unterschiedlich. Und viele brauchen im Gesicht eben gar nicht so eine fettige Grundlage, sondern eher eine Gel- oder eine Fluid-Grundlage. Während am Körper, Arme, Beine, ist man oft eher trocken von der Haut. Da ist dann wiederum die Creme die bessere Grundlage. Und man fragt mich gerne auch, ja, soll ich denn dann die teuren Produkte aus der Apotheke nehmen? Wie ist das? Nun, in der Apotheke, das sind Produkte, die sich eben oft die Firmen sehr viel Gedanken gemacht haben um diese Galenik, dass es schnell einzieht, dass es angenehm riecht, dass es lange hält oder eben Tönungscreme mit dabei ist, dass es auch gleich kosmetisch abdeckt. Bei Akne-Patienten eben auch darauf achten, dass es nicht zu fettig ist. Da steckt oft dann das Geld dahinter sozusagen, weshalb man da ein paar mehr Euro ausgibt. Hat man aber solch derartige Empfindlichkeiten nicht, man ist kein Allergiker, man hat keine Akne etc., dann sind ganz sicherlich auch die Produkte aus Drogerie oder Supermarkt gut und ausreichend, um sich vor der Sonne gut zu schützen.
Und von der Konsistenz her kann man sich ja auch durchprobieren, wenn ich das richtig verstanden habe, was eben
ganz genau
mir am besten passt. Also je nachdem, ja, wo ich es auch auftragen möchte. Ist denn eigentlich, in manchen Sonnencremes sind ja auch noch andere Zusatzstoffe drin, also Vitamin C zum Beispiel. Macht denn sowas Sinn, noch was zusätzlich mit reinzutun? Und wenn ja, was? Also gibt es irgendwas, was Sie besonders dann empfehlen würden?
Ja, also ich bin jetzt kein Experte tatsächlich für Vitamin C in Cremes. Aber es ist so, Vitamin C an sich ist bekannt, dass es antioxidativ wirksam ist und wohl auch die Kollagensynthese fördert. Das Problem ist aber nur, wie gelangt denn auch dann dieser Stoff in genügender Menge und ohne, dass er sich schon vorher zersetzt, dorthin, wo er dann auch seine Wirkung entfalten soll. Und das ist gerade, was ich so höre, bei Vitamin C besonders schwer. Reines Vitamin C kann man gar nicht in einer Creme verarbeiten, weil es sich eben sehr schnell zersetzt und oxidationsanfällig ist. Mhm. Also da müssen sich dann die Firmen doch andere galenische Gedanken machen, wie es stabil bleibt, auch bei Sonneneinstrahlung stabil bleibt und die Wirkung vor Ort entfaltet. Wie hoch dann die Dosis aber sein muss, dass diese Wirkung, die man aus den Laborversuchen kennt, auch in der Haut entfaltet, das weiß ich nicht. Und das wage ich zu bezweifeln. Das bedeutet also, wenn Vitamin C draufsteht, ist es vielleicht auch drin. Aber die Frage ist, ist es ausreichend drin? Zersetzt es sich nicht gleich wieder? Das sind sicher Fragen, die zum Teil auch nicht ganz geklärt sind. Es gibt auch Produkte, die Enzyme beinhalten, die gleich DNA-Schäden wieder reparieren, wie zum Beispiel die Photolyase. Also wir haben ja die Möglichkeit, auch in unseren normalen Zellen, dass Schäden in der genetischen Information, also DNA-Schäden, die auch durch UV-Strahlung eben verursacht werden, dass die wieder repariert werden. Und da ist natürlich der Gedanke geschickt, dass man gleich in der Sonnenschutzcreme solche Enzyme mit reingibt, sodass diese Schäden noch schneller oder noch besser wieder repariert werden. Aber auch hier ist wieder das Stabilitätsproblem. Wie viel Enzym muss drinne sein und bleibt das auch wirklich stabil, dass es in den Zellen, das muss ja in der Zelle und nicht außerhalb der Zelle wirken, auch wirklich wirken kann. Da bin ich jetzt weder Pharmakologe noch Chemiker und kann mich da nur bedeckt halten, weil ich da nicht dann die richtige Expertin bin, das zu beantworten.
Ja, okay, also da können wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal jemanden dazu befragen, ob solche Zusatzstoffe denn wirklich so sinnvoll sind. Mhm. Wie ist es denn mit Selbstbräuner? Also wir haben ja schon über die Sonnencremes jetzt schon viel darüber gesprochen. Ist denn Selbstbräuner ja gesundheitlich bedenklich?
Also das, was wir so wissen, nein. Selbstbräuner ist in der Regel ein Produkt, das heißt Dihydroxyaceton. Das ist letztlich ein Zuckermolekül, also klingt ja auch erstmal sehr harmlos, ein natürliches Zwischenprodukt des Stoffwechsels und das wird aus letztlich Zuckerrohr oder Rüben gewonnen und das reagiert mit bestimmten Proteinen und Aminosäuren in der obersten Schicht, in der Hornschicht unserer Haut und dann verfärbt es sich nach 2 bis 8 Stunden braun. Also kurze Antwort, nein, ein Selbstbräuner an sich ist von dem, was wir wissen, nicht gesundheitlich bedenklich. Einzig habe ich Bedenken, dass man sich gegebenenfalls in falscher Sicherheit wähnt. Denn wenn man dann braun aussieht, heißt das aber nicht, dass man jetzt das braune Pigment hat, wie bei einer natürlichen Bräunung, das ja tatsächlich vor UV-Strahlung schützt. Also dieses Braun, was man durch Selbstbräuner hat, schützt nicht vor UV. Ja, das wäre also so, wie wenn man blasse Haut hat. Und das ist höchstens das Bedenkliche oder die Bedenken, die ich habe, wenn Menschen Selbstbräuner benutzen. Wenn sie es benutzen, sollten sie noch bedenken, dass es manchmal, wenn sie es unprofessionell auftragen, es natürlich dann zu hässlichen Flecken führen kann, wenn das nicht gleichmäßig überall aufgetragen wird. Und da kann man sich zum Beispiel dann Hilfe von Kosmetikerinnen etc. geben, die dann ein Sprayverfahren zum Beispiel entwickelt haben, dass das Ganze gleichmäßig wird.
Aber auf jeden Fall nicht in dieser falschen Sicherheit wiegen, dass man eben durch die Bräune der Haut auch diesen natürlichen Schutz hat, den man ja sonst normalerweise hätte. Das ist ein wichtiger Hinweis, finde ich. Jetzt haben wir zum Thema Sonnenschutz eigentlich noch zwei Bereiche. Also einmal gibt es ja UV-Schutzkleidung, also vor allen Dingen auch für Kinder, die ja besser ist als normale Kleidung oder je nachdem, wie ist Ihre Meinung als Expertin dazu? Und Sonnenbrillen, das war nochmal eine Frage, ob es da ein Siegel gibt. Wir haben das jetzt eben schon gehört bei den Sonnencremes, auf was man da achten muss. Vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen.
Ja, es gibt mittlerweile tatsächlich Siegel oder Zertifikate für Kleidung und UV-Schutz. Also man kann sich seine Textilien, der hat einen Produzent, kann Textilien, aber auch zum Beispiel Sonnenschirme, kann man zertifizieren lassen. Und da gibt es so 3 Standards auf der Welt. Es gibt das australisch-neuseeländische Standard, dann gibt es den europäischen Standard und den UV-Standard 801. Das ist, glaube ich, derjenige, der an sich am meisten jetzt zu merken ist, UV 801. Und das ist dann der UV Protection Factor, also der UV-Schutzfaktor, der hier angibt, wie viel länger man wiederum dann mit dieser UV-Schutzkleidung sich in der Sonne aufhalten kann. Und das reicht, dieser UPF-Faktor reicht von 10 bis 80. Also 80 bedeutet, man kann 80 mal länger in die Minute, also zum Beispiel Hauttyp 1, der sonst nur 5 bis 10 Minuten in der Sonne bleiben kann, wenn der diese Kleidung mit UPF 80 anzieht, kann er 400 bis 800 Minuten in der Sonne bleiben, ohne Sonnenbrand zu bekommen. Also es ist an sich schon sinnvoll. Allerdings muss jetzt nicht jeder, der Angst hat vor der Sonne oder sich vor Sonnenbrand schützen möchte, jetzt nur solche Kleidung kaufen. Eine dicht gewebte Kleidung, das kann man auch schauen, wenn man sein Textil nimmt und gegen die Sonne hält, ist in der Regel auch schon ein sehr guter Schutz. Diese spezielle UV-Schutzkleidung ist sicherlich besonders für die Menschen geeignet, die viele Stunden sich draußen aufhalten, entweder beruflich bedingt, wie Bauarbeiter, Bademeister, Gärtner oder freizeitbedingt, Sportler wie zum Beispiel auf hoher See, Windsurfer, Segler, ja, die wirklich stundenlang sich starker Sonne aussetzen. Und da reichen in der Regel eben die Sonnenschutzcremes nicht. Und der Vorteil dieser UV-Schutzkleidung ist eben oft auch, dass sie auch atmungsaktiv leicht ist und schnell trocknet. Und das ist alles sinnvoll eben für diese Sportler auch, dass sie auch beim Baden nicht stört. Und Kinder eben, für die wird das eben auch empfohlen, die zum Beispiel im Urlaub dann lange am Strand spielen. Da ist es deutlich besser, sie in so einen UV-Schutz Anzug zu stecken, plus Sonnenbrille und Hut, als eben nur 50+. Dann kommen wir damit zum Thema Sonnenbrille, denn auch kann leider UV-Strahlung Schäden am Auge und an der Linse verursachen. Und es gibt auch Aderhautmelanome am Augenhintergrund und da hat auch eventuell die UV-Strahlung ihren Anteil. Sodass wir empfehlen, eben Sonnenschutzbrillen zu benutzen. Und die haben auch Kennzeichen. Und da sollte man darauf achten, dass UV-400 draufsteht. Dann ist es so, dass hier tatsächlich bis Wellenlänge 400 Nanometer, und das ist dann das gesamte UV-Spektrum, dass hier ein Schutz besteht. Denn alleine nur an der Tönung der Brille können Sie nicht ausmachen, ob sie auch vor UV schützt. Ja, weil die Tönung hat nochmal ihre eigenen Kategorien, 1 bis 4 oder 1 bis 5. Und das sind eher Blendungskategorien, dass man nicht geblendet ist. Aber allein nur dunkel heißt nicht auch gleich Schutz vor UV. Und die Tönungsstufen sind wiederum wichtig, weil zum Beispiel eine sehr dunkle Tönungsstufe, die man sicherlich sehr gut gebrauchen kann, wenn man Ski fährt bei viel Schnee in der Höhe. Aber beim Autofahren ist sogar Tönungsstufe 4 oder mehr verboten. Ja, da ist das Sehen nicht mehr gut genug. Dann ist bei den Brillen vielleicht noch darauf zu achten, dass sie groß genug sind und dass sie nah am Auge sind. Denn wenn sie einen weiten Abstand haben vom Auge, gibt es natürlich von der Seite und von unten Streustrahlung, die dann wiederum aufs Auge und auf die Haut um das Auge treffen kann.
Also da lohnt sich immer noch mal nachzufragen oder zu gucken, eben wie der UV-Schutz bei der Sonnenbrille ist und nicht zu denken, man hat trägt jetzt eine dunkle Brille und damit ist das Auge automatisch geschützt. Genau, also auch da am besten eben im Fachgeschäft. Ich glaube, da wird man dann am besten beraten und nicht im Strandshop Sonnenbrillen, ohne die jetzt schlechter machen zu wollen, als sie sind. Und UV-Schutzkleidung auf jeden Fall bei Wassersportlern und bei Kindern. Also bei Kindern sieht man es ja jetzt am Strand auch wirklich sehr häufig im Vergleich zu vielleicht vor 20 Jahren. Also mittlerweile tragen ja sehr viele Kleinkinder dann eben diese UV-Schutzkleidung. Jetzt gibt es noch einen Punkt, und zwar, also wir haben ja schon vorhin festgestellt, dass durch der konsequente Sonnenschutz auch Melanome und auch andere Hautkrebse auf jeden Fall verhindert. Wie ist es denn mit Sommersprossen? Sind denn Sommersprossen eigentlich ein Zeichen für UV-Schäden?
Naja, es ist so, dass Sommersprossen nur da auftreten, wo auch Sonne hinkommt. Also es ist sicher eine Veranlagung und eben Rothaarige haben besonders gerne und viele Sommersprossen. Aber auch Rothaarige haben keine Sommersprossen dort, wo die Haare vor UV schützen, sondern sie haben die Sommersprossen hauptsächlich auf der Nase, auf dem oberen Rücken. Also da, wo Sonne hinkommt. Also es ist schon ein gewisses Zeichen von sich der Sonne aussetzen. Aber die Sommersprossen an sich sind keine Vorstufen von Hautkrebs. Ja, das muss ich klar sagen. Also die sind jetzt deswegen nicht zu entfernen oder so. Sie zeigen mir aber eben die Sonnenexposition an. Das sind einmal diese hauttypspezifischen Sommersprossen. Dann gibt es ja noch die Sonnenflecken. Die treten eben auf dem oberen Rücken gerne nach einem Sonnenbrand auf. Die sehen genauso aus wie Sommersprossen. Da muss ich sagen, habe ich schon sozusagen als Hautarzt dann den Hinweis bekommen, oh, hier war mal zu viel Sonne. Weil diese Sonnenflecken, die findet man nicht unter der Achsel, meistens auch nicht am Po. Ne, da ist alles schön glatt, weiß, aber eben nicht da, wo der Sonnenbrand war. Also es zeigt mir dann schon an, dass da Schäden passiert sind. Aber nochmal, es ist für sich, die einzelne Stelle ist keine Vorstufe von einem Hautkrebs.
Also keine Vorstufe, aber trotzdem ein Zeichen, dass da vielleicht etwas viel Sonne hingekommen ist oder schon mal eben eine Hautveränderung stattgefunden hat. Jetzt noch ein anderes Thema, ja, von den Hautkrebspatienten, die jetzt eventuell in Behandlung sind und die manchmal auch Medikamente bekommen, die lichtempfindlich machen. Wie ist es denn mit denen, wie schützen die sich denn am besten? Also auch eincremen oder ganz aus der Sonne bleiben? Was würden Sie denen raten?
Die Schutzempfehlungen sind nicht anders, aber noch mal mehr Vorsicht sollte man walten lassen. Es gibt Antibiotika, es gibt Blutdruckmittel, die eben lichtempfindlicher machen und damit noch schneller Sonnenbrand und dann auf lange Sicht auch gegebenenfalls schneller Hautkrebs sich entwickeln kann. Also ist solchen Patienten geraten, sich eben auch schon bei einem niedrigeren UV-Index quasi zu schützen und auch je nachdem sogar hinter der Glasscheibe aufzupassen. Denn viele dieser Medikamente machen eben auch gegen UVA empfindlich und UVA-Strahlung geht auch durch Fensterglas. Und das wäre so die Empfehlung. Aber auch hier ein sozusagen besonnenes Verhalten, ein vernünftiges Verhalten und nicht ein hysterisches komplett im Schatten- und Nachtleben. Das ist meine Empfehlung.
Und eventuell dann doch einen textilen Sonnenschutz vermehrt zu tragen und eben sich nicht im Bikini auf die Sonne, also in die Sonne zu legen oder an den Strand. Also ich denke, das machen die Patienten, die betroffen sind, auch von sich aus häufig oder werden ja auch vom behandelnden Arzt oder von der Ärztin darauf hingewiesen, dass das eine Möglichkeit sein kann, dass sie da lichtempfindlicher sind. Mhm. Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage und zwar haben Sie eben erwähnt Hautkrebs als Berufskrankheit. Und vielleicht können wir zum Abschluss des Podcasts dazu noch 2, 3 Sätze von Ihnen hören, was es damit auf sich hat. Sie hatten nämlich auch die Menschen erwähnt, die draußen arbeiten. Vielleicht können Sie denen noch einen Tipp mitgeben oder dazu noch eine Stellungnahme abgeben. Das würde mich noch interessieren zum Abschluss.
Ja, mittlerweile ist ja UV-Strahlung nicht nur ein von der WHO anerkanntes Karzinogen, sondern in Deutschland ist UV-Strahlung und Hautkrebs eine anerkannte Berufskrankheit. Das bedeutet, bei Menschen, die sich beruflich bedingt mehr der Sonne ausgesetzt haben als andere, die in diesem Beruf nicht sind, also Bademeister, Straßenbauarbeiter, Dachdecker, Bauer, also Landwirte, wenn die Hautkrebs, nachgewiesenen Hautkrebs haben, also der Hautarzt hat rausgeschnitten und rausgefunden, er hat ein Plattenepithelkarzinom oder er hat rausgefunden, dass der multiple aktinische Keratosen hat, dann kann das gemeldet werden als Verdacht auf eine Berufskrankheit und es wird dann geprüft und wenn rauskommt, dass der Mensch tatsächlich sich deutlich mehr beruflich bedingt der Sonne aussetzen musste als jetzt in seiner Freizeit, dann kann das anerkannt werden und dann gibt es entsprechende Einstufung und dann ist eben der Unfallversicherungsträger oder die Berufsgenossenschaft dann zuständig für die Übernahme der Kosten, die daraus entstehen und auch für die Übernahme der Lichtschutzcremes, die verwendet werden. Mhm. Seitdem es das gibt, diese Anerkennung, gibt es jetzt auch vermehrt von den Betrieben die Aufforderung und auch konkret die Maßnahmen, dass sich ihre Mitarbeiter besser schützen. Also wir sehen jetzt vermehrt, dass dann auch Sonnenschutzcremes in auch größeren Mengen zur Verfügung gestellt werden oder als Spender sogar an der Wand hängen und man sich dann, bevor man dann rausgeht auf die Straße, auf den Bau, sich eincremen sollte. Ja, da ist sicher noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, aber das ist ein wichtiger erster Schritt, der hier in Deutschland erreicht worden ist.
Genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp, glaube ich, zum Schluss, dass das eben auch ein Punkt ist, auf den man achten sollte. Also gerade wenn man eben beruflich draußen sein muss, kann man das ja auch nicht ändern, ne? Wenn man eben als Landwirt draußen arbeitet, aber dass das eben auch unterstützt wird, auch finanziell. Gut, dann wären wir heute am Ende des Podcasts. Ich danke Ihnen, liebe Frau Berking, für die Beantwortung der Fragen und für die Zeit, die Sie sich genommen haben für uns.
Es war mir eine Freude und trotz allem wünsche ich Ihnen allen eine schöne Sommersonnenzeit.
Genau, in diesem Sinne, also Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sie finden diese und weitere Podcasts auf unserer Webseite unter www.ado-homepage.de.